Anfang herrlich und 50. Die vier Strophen am Anfang und die beiden letzten Strophen dann am Schluss. Treuer Gott und Vater, du hast uns so geführt, dass wir um Jesu Christi willen in dieser Abendstunde die Lebensgeschichte eines Menschen betrachten dürfen, der merkwürdige Wege geführt wurde. Er glaubte, selber zu gehen und selber zu entscheiden und wurde doch geführt. Und am Ende steht Herrlichkeit bei allem menschlichen Versagen. Und das tröstet auch uns, wenn wir sehen in unserem Leben so viel, was nicht hineinpasst in deine Gedankenwelt. Darum ist es gut, wenn wir immer wieder uns messen an dem, was dein Wort sagt. Komm, Herr Jesus, auch in dieser Abendstunde, in unsere Mitte, und verkläre deinen Namen und erkläre uns dein Wort. Amen. Amen. Wir haben nun so einiges über Jakob gehört. Er ist ja der Stammvater Israels. Nach ihm ist das Volk der Juden benannt und der Staat von heute, der wieder entstanden ist, 1948, nennt sich ja auch Israel. Wir sprechen von Israeliten heute, von Israelis, nicht von Abrahamis oder Isaakis. Jakob, der menschlich betrachtet, nicht die Qualitäten besaß wie sein Bruder Esau, aber den Gott so führte, dass er den Segen tragen und ertragen konnte. Er wollte ja den Segen für sich haben. Es war ihm noch verborgen, dass Gott nie segnet, damit der Gesegnete etwas für sich allein habe, sondern er segnet immer, damit andere gesegnet werden können. Und wenn wir von einer gesegneten Freizeit sprechen, dann müssen wir uns immer wieder fragen, wirkt sich das, was in uns lebendig wurde, in unsere Gemeinde hinaus? Denn da gibt es so viele, die brauchen uns. Es ist nicht so, dass wir nur die Gemeinde brauchen, sondern die Gemeinde braucht uns. Adolf Heller wurde einmal gefragt, in welche Gemeinde soll ich denn gehen, welches ist denn die beste? Ach, sagte Adolf Heller, gehen Sie in die schlechteste. Wenn Sie in die beste gehen, dann wird die bloß schlechter durch Sie. Aber wenn Sie in die schlechteste gehen, dann können Sie mitarbeiten, dass Sie selber sterben, Ihrem Ich absterben. Dann wird es in der schlechten Gemeinde gleich besser. Nicht dadurch, dass ich immer frage, wo werde ich innerlich gefüllt, sondern wo kann ich anderen eine helfende Hand darbieten. Die Gemeinde von heute wächst nicht auf mystische Art und Weise. Im Dienstkapitel des Epheserbriefes, Kapitel 4, steht ganz genau drin, wie die Gemeinde wächst, indem ein Glied dem anderen Handreichung tut und so der Leib zu der vollkommenen Größe wächst. Nicht anders. Dazu schickt Gott keine Engel, sondern dazu nimmt er Menschen her. Unvollkommene Menschen manchmal. Bömerle hat einmal gesagt, ich bin nicht für die anderen da, die anderen sind für mich da. Er meinte, damit sie mich abschleifen. Nicht ich soll die anderen schleifen, sondern Gott benutzt die anderen, dass ich geschliffen werde. Dadurch wird es besser. Das war ihm noch verborgen. Dazu musste Gott einen langen Erziehungsweg gehen. Viel wird dabei zerbrochen. Nach dem Segensraub spürt Jakob sofort die Segenslast. Denn Esau droht ihm mit dem Mord damals. Wo bleibt da der Segen, wenn er sich dauernd vor dem Bruder flüchten muss und ihm ja nicht allein begegnen möchte. Und dann wird er zum Flüchtling. Wir sollen ja heimisch werden durch unseren Glauben. Und er flüchtet. Und genau wie Kain, der in das Land Not, auf Deutsch Flucht, ziehen musste. Er muss nach Syrien flüchten. Davon spricht ja Hosea. Wir haben die Stelle gelesen in Hosea 12. Die müssen wir uns gut merken, dieses 12. Kapitel. Das ist ja eine Vielfalt von Einzelheiten, die hier gesagt werden. Jakob musste fliehen in das Land Syrien und musste um ein Weib dienen und um ein Weib musste er hüten, kam in Abhängigkeit von Onkel Laban, dem Bruder seiner Mutter Rebekka. Er hat ihm selber gesagt, fliehe zu meinem Bruder. Sie wusste nicht, was dort auf ihn wartet. Sie hatte vielleicht ganz andere Vorstellungen von ihrem eigenen Bruder, vielleicht wie in jüngeren Jahren war, als Eliezer um Rebekka warb und sie dem Isaak zuführte. Aber das Leben verändert Menschen und Laban wurde verändert. Ohne dass er es merkte, schlich sich in seine Familie Götzendienst ein. Genauso wie sich in die Familie des Jakob dann Götzenkult mit einschlich. Und gerade die Lieblingsfrau Rahel war es, die dem Vater die Hausgötzen stahl. Besser ist besser, wird sie sich gedacht haben. Gott lebt ja, sagt mein Mann. Aber vielleicht ist doch gut, wenn man so einen kleinen Hinterhalt hat. Ach ja. Wie oft haben wir so etwas im Hinterhalt? Auf jeden Fall in dieser Familie, da stimmte es nicht genau. Und da kam nun Jakob hinein. Eine Enttäuschungskette. In Haran. Aus Haran. 1000 Kilometer von dem Wohnsitz Isaaks entfernt, wurde ja Abraham herausgerufen. Er zog selber aus Ur in Chaldea aus, wanderte 1000 Kilometer nach Nordwesten bis in das Bergland, wo der Euphrat entsprang. Aber in Haran blieb er hängen. Die Heilsgeschichte hätte schon früher beginnen können, wenn er nicht hängen geblieben war. Aber Haran, es war der gleiche Name wie eines seiner Lieben, die er durch den Tod zurücklassen musste. Und da blieb er hängen und Gott musste sprechen. Zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er zog aus in ein anderes Land. Und nun geht der Enkel dorthin zurück, wo der Großvater schon herausgeholt war und muss 20 Jahre lang in Syrien bei Laban hüten und dienen. Und er fiel einem Betrüger in die Hände. Er wird dauernd betrogen. Zunächst um die geliebte Frau Rahel. Laban schämt sich nicht, ihm eine ganz andere Frau unterzuschieben. Ohne dass er es merkt, Lea. Obwohl diese Lea eine äußerst sympathische Muttergestalt ist. Eine gütige, eine fromme Frau, eine stille Frau, die ertragen konnte, auch wenn ihre Augen nicht so feurig glänzen und sie nicht zu solch feurigen Reden fähig war wie Rahel. Schaff mir Kinder, oder ich sterbe. Es war nämlich eine Morddrohung. Oder ich nehme das Leben. Schaff mir Kinder. Sodass Jakob in Zorn geriet. Ja, bin ich denn Gott? Was verlangst du denn von mir? Und eine Auseinandersetzung folgte überhaupt. Es gab Auseinandersetzungen am laufenden Band. Laban täuschte auch in der Lohnzahlung. Er gab nicht dem Jakob das, was ihm zustand. Er musste selber etwas erraffen. Er betrog ihn um das Arbeitsergebnis. Er wurde ausgenützt. Praktisch war er kein Hausgenosse im Hause seines Onkels, sondern ein Sklave eigentlich. Wie es in Hosea 12, Vers 13 steht. Er musste dienen, er musste hüten. 20 Jahre gab es für Jakob keine Selbstverwirklichung. Wenn der das Wort gelesen hätte, der hätte wahrscheinlich gedacht, wie soll das möglich sein? Wie soll ich mich verwirklichen unter diesen Umständen? Tag und Nacht Arbeit. Ach ja, vielleicht ein paar Stunden irgendwo draußen in der Wildnis, um die Herde Labans besorgt, dass nichts davon von einem wilden Tier zerrissen wurde. Denn er musste bezahlen, was die wilden Tiere raubt. So unverschämt war sein der eigene Onkel. Er musste leben, wie er nicht leben wollte. Er musste profan leben. Dieses Wort profan ist ja in der Jakobs- und Esau-Geschichte eine ganz bedeutsame Feststellung, der Hebräerbrief. Achtet darauf, dass unter euch nicht eine bittere Wurzel aufwachse, etwa einer von Gott gelöster sei, wie Esau, der ein, Luther übersetzt, gemeiner Mensch war. Ein Profan. Man könnte dieses Wort nur mit einem Fremdwort im Deutschen wiedergeben. Das ist merkwürdig, wie unsere Sprache nicht ganz ausreicht, um alles so wiederzugeben, wie es gemeint ist. Ein profaner Mensch. Für ihn spielte das Göttliche keine Rolle. Sein Leben ging auf in den Dingen dieser Weltzeit. Und so ein Leben musste nun Jakob auch führen, war kein Haar besser. Nicht nur im Mutterleibe unterschieden die beiden, die Zwillinge zwischen Gut und Böse, auch später glichen sie sich sehr, sehr in den 20 Jahren der Dienstbarkeit. Dabei war er doch von seiner Mutter Rebekka ganz anderes gehört. Wie aufmerksam mochte wohl Jakob zu Hause den Geschichten gefolgt sein, die ihm die Mutter erzählte, von seinem Großvater Abraham, von seinem Vater Isaak. Denn in jener Zeit war alles geistige und geistliche Leben auf die mündliche Weitergabe angewiesen. Nur insoweit man mündlich weitergab, was man von Gott erlebt, erfahren, gehört hatte, konnte sich geistliches Leben verwirklichen. War auch in unseren Verhältnissen vor 80 Jahren wohl noch möglich. Heute kaum mehr. Heute muss die elektrische Großmutter den Kindern die Geschichten farbig vorführen. Denn wenn es nicht farbig ist, dann ist ja schon gleich gar nichts. Früher war die Großmutter die an die Kinder weitergab, was sie selber einmal gelernt hatte. Mit ihnen die Lieder sang und mit ihnen die Geschichten besprach, die sie selber gehört hatte. In der Vollfamilie, wo alle beieinander waren, das ist ja heute infolge der Wohnungsverhältnisse gar nicht mehr möglich. Es gibt keine Vollfamilien. Vielleicht in kleinen Städten und auf dem Lande ist das noch möglich. Oberbayern ist überall, bei jedem Bauernhof, das sogenannte Zuhaus, wo die Alten wohnen und mit den Jungen gemeinsame Mahlzeiten essen, aber wo sie dann ihr eigenes Leben schön für sich in Stille bringen können, wohin die Kinder kommen und sich erzählen lassen. Was für ein Schatz geht verloren, wenn nichts mehr erzählt wird. Mein Vater gehört dem Alemannischen Sprachgebiet, gehörte dem alemannischen Sprachgebiet an. Und er wäre jetzt 130 Jahre alt. Der konnte doch erzählen. Es war da so üblich. Johann Peter Hebel, das große Vorbild des alemannischen Erzählers im rheinischen Hausfreund. Was für köstliche Geschichten. Wurden dort abends besprochen. Fernseher gab es nicht, Radio gab es nicht. Zeitungen, ja, vielleicht hatte einer im Dorf eine Zeitung. Man musste alles mündlich weitergeben. Und so wusste mein Vater Geschichten aus dem Schwarzwald, von all den Wesen, die dort hausten, und von all den Geschehnissen, die sich dort zutrugen. Und auch wurde weitergegeben, was Gott an den Einzelnen getan hatte. Nichts davon, gar nichts. Er konnte gar nichts so leben. Die ununterbrochene Arbeit machte die Familie vaterlos. Das war ja der Aufstand der jungen Leute in den 60er Jahren, als die freie Marktwirtschaft nach 1948 bei uns eingeführt wurde und in kürzester Zeit einen erstaunlichen Wohlstand erzeugt hatte. Da musste man zuerst nachschaffen, was man nicht mehr hatte. Ich habe alles verloren. Ich kam am Ende aus der Gefangenschaft zurück und hatte nichts als das, was man mir in meinem Seesack gelassen hatte, wie einer der armen Auswanderer, die in Übersee zogen, ein paar Kleidungsstücke, nichts sonst. Mir gehörte kein Löffel, ich hatte kein Mess, doch einen Löffel habe ich gefunden, auf dem Schutthaufen, den habe ich mir hergerichtet, gesagt, den ersten Gegenstand habe ich schon, in der Gefangenschaft, mit einem Löffel, der gehörte mir, aber sonst, der Teller, auf dem ich aß, gehörte mir nicht, die Tasse, aus der ich trank, gehörte nicht, man musste alles neu beschaffen. Dann bekam ich endlich, 5 Jahre nach Kriegsschluss, eine eigene Wohnung. Mit nichts drin. Die musste möbliert werden. Gut, dass ich so viele Freunde hatte. Man wundert sich immer, dass ich von Freunden und Freundinnen spreche. Ich bezeichne nämlich jeden Menschen, der sich freundlich zu mir einstellt, als meinen Freund. Manchmal sind es Kinder. In Dinkelsbühl habe ich eine neue Freundin gefunden, die ist 4 Jahre alt. Die erzählt mir immer mit blitzenden Augen die Geschichten, die sie kennt aus der Kinderzeche von Dinkelsbühl. Ach ja, und ich bin so dankbar für so etwas. Da musste man arbeiten und dann musste auch wieder aufgebaut werden. Und da musste im Beruf gearbeitet werden. Und viele von den jungen Leuten sagten dann, ja, ihr habt ja überhaupt keine Zeit für uns. Ihr arbeitet ja nur. Bei euch ist ja die Arbeit der Lebensinhalt. Und wenn man dann sagt, ja, wisst ihr, wir haben ja alles verloren, und das ist ja eure Schuld, warum wart ihr denn so dumm? Und habt den Mann gewähren lassen, der euch in die Verarmung führte. Das war die Situation von damals, den 50er, in den 60er Jahren, 10 Jahre lang, musste gearbeitet und es wurde ja ein erstaunlicher Wohlstand erarbeitet. Allerdings neulich, als ich aufs Versorgungsamt nach Nürnberg musste, wurde gerade die Straße entrümpelt. Da standen all die Möbel drauf, die anfangs der 50er Jahre modern waren. Stand alles auf der Straße herum und wartete auf den Sperrmüll. Heute liegt alles auch im Sperrmüll. Und damals musste man schwer arbeiten. Das, was der General Bradley, der Oberbefehlshaber der gegnerischen Armee, wir sprachen ja am Ende des Krieges nie mehr vom Feind, denn die Leute waren ja gar nicht unsere Feinde, die gegen uns kämpften, waren unsere Gegner. Und da wurden wir überschüttet mit Flugblättern, da im kleinen Ruhrkessel, wo ich in Gefangenschaft geraten bin nach der Flucht aus der Normandie,
Wir dürften sie bei Todesstrafe nicht aufheben. Aber man konnte uns nicht hindern, so ein Flugblatt, das am Boden lag, zu lesen. Das deutsche Volk musste schwere Arbeit sich wieder einen Lebensstandard erarbeiten, der auf keinen Fall höher ist wie der Lebensstandard eines der geringsten Völker dieser Erde. Das stand da. Und das war auch ernst. Man hätte es so gemacht. Gut, dass es die Russen gab. Denn mit Rücksicht darauf musste man von diesem Plan abgehen. Man brauchte die Deutschen wieder ab 1950. Auf den Flugblättern stand auch, das deutsche Volk wird den Marsch in die Zukunft ohne die Last der Gewehre antreten. Aber 1950 drückte man dem deutschen Volk wieder die Gewehre in die Hand, weil man einen Pufferstaat brauchte, durch die um 1950 herum drohende Gefahr eines dritten Weltkrieges. Und das verhinderte den Krieg. Und da kam dann der Wohlstand zustande, weil man uns wieder brauchte. Jakob musste genau das gleiche Leben leben. Da gibt es keinen Unterschied zwischen seiner Lebenshaltung und der unseren. Die Familie wurde aber vaterlos. Seine 12 Kinder konnte er sich nicht kümmern. Die Namen wurden auch nicht von ihm gegeben. Wer gab die Namen den 12 Söhnen? Seine 4 Frauen. Ja. Lea hieß den ersten. Ruben, seht der Sohn, endlich ist der da. Der, der die Vaterstelle übernehmen könnte. Was für eine Sehnsucht drückt sich da aus. Der ersehnte Erstgeborene, der wieder die Glückseligkeit bringt, die ich mir erhoffte und nicht gefunden hatte, weil der Vater keine Zeit hatte. Ruben, Levi, der Ersehnte, Issachar und wie sie alle heißen, 6 Söhne, wurden ihr geschenkt, aber sie gab die Namen. Und die Mägde, Silpa und Bilha, die den Kinderreichtum ergänzten, denn Kinder waren damals Arbeitskräfte und je mehr Söhne, umso angesehener war die Familie. Auch sie gaben den Kindern den Namen und auch Rahel gab dem Josef den Namen. Auch dem Letzten gab sie noch den Namen Ben-Oni, Sohn des Unglücks. Nur da, das einzige Mal erhob Jakob Einspruch, nein, nicht Ben-Oni, Benjamin, Sohn des Glücks. Aber sonst herrschten die Frauen. Und jetzt stellen wir uns vor, eine Familie, in der 4 Frauen zu gleicher Zeit die Kinder erzogen haben. Als meine Tochter Elisabeth und Günz ihr drittes Kind, ein Mädchen, bekam, da war meine Frau nicht mehr zu halten in München. Da fuhr sie dorthin, ich muss helfen. Es war ja auch notwendig, damit die junge Mutter eine Hilfe hatte. Aber hernach sagte unsere Elisabeth, wie habe ich Angst gehabt. Die Mutter könnte mir etwas dreinreden. Aber meine Frau hat selber sich viel dreinreden lassen. Jahrelang waren wir ja auf andere Menschen angewiesen, hatten ja nichts mehr, mussten bei anderen Menschen sein. Und sie hielt sich zurück. Aber wenn 4 Frauen da sind, da kann es sehr wohl sein, dass die eine zu einem sagt, du, pass auf den ein bisschen auf. Der sagt ja gar nicht Dankeschön, erzieh ihn doch richtig, wie das halt so geht. Wissen Sie, wie die Chinesen ihr Wort Frieden schreiben? Ein Hausdach und darunter das Zeichen für eine Frau. Das ist Frieden.
Und wissen Sie, wie die das Wort Krieg schreiben? Ein Hausdach und zweimal das Zeichen für eine Frau. Hannes, das war hier vier Mütter. Das gab Auseinandersetzungen. Und ich kann mir denken, dass der Mann gerne Tage und Nächte lang draußen bei seiner Ehrung. Da mische ich mich gar nicht. Das ist eine üble Sache, wenn ein Vater sagt, Frau, da mische ich mich nicht ein, das ist deine Aufgabe. Nein, der Mann ist das Oberhaupt und nicht die Frau. Er ließ sie gewähren, obwohl auch sein Vater Isaac den Fehler begangen hat. Gewähren lassen, ohne zu sagen, du, das müssen wir besprechen, hier müssen wir schauen, ob wir nicht gemeinsam einen Weg finden könnten. Gott wird uns dabei helfen. Das ist die richtige Art und Weise, nicht das gewähren lassen. Es fehlte der Erzieher, und wie sehr er fehlte, merken wir an der Wesensart der Zwölf. Das waren nämlich raue Burschen, ganz raue Burschen. Die konnten einen der Brüder, zwar den Schwächsten, glatt in einen Brunnen werfen, dem Tode preisgeben und sich dann hinsetzen und essen. Und dann konnten sie den gleichen verkaufen. Ja, die hatten sogar vor, den zu ermorden. Und was geschah sonst noch alles, wenn wir die Kapitel 25 bis 35 im ersten Buch Mose lesen, dann sind wir oft entsetzt, was da geschah. Da war die Vaterhand nicht vorhanden. Und noch etwas. Der Vater ist ja nach Gottes Willen nicht nur Erzieher, sondern er ist auch Hauspriester. Ja. In der damaligen Zeit gab es noch keinen Priesterstand. Es gab auch keinen Pfarrerstand und Pastoren waren auch nicht vorhanden. Ausbildungsstätten für solche Männer gab es auch nicht. Aber der Vater sollte Hauspriester sein. Der sollte anstelle Gottes den Kindern, den Söhnen sagen, was Gott meinte. Und diese Aufgabe ist auch dem heutigen Vater nicht abgenommen. Wir haben uns nur von der ursprünglichen göttlichen Ordnung so weit entfernt, dass uns das nicht mehr klar ist. Denn gerade im Epheserbrief heißt es, dass der Vater Jesu Christi das Urbild jeder Vaterschaft sei, im Himmel und auf Erden. Das heißt doch, auf Erden erfüllt sich das Leben eines Vaters zunächst in der Familie. Nichts davon. Darum konnte sich in diese Familie etwas einschleichen, wovor der Vater sich später entsetzte und er einen Familientrauertag, einen Bußtag durchführen musste und sagen musste, geht heraus! Die fremden Götter. Und er wird wohl erstaunt gewesen sein. Was für ein Berg. Vielleicht muss der sagen, er schaut einmal nach, ob nicht da im Saum eures Kleides auch etwas eingenäht ist. Soll auch heute Menschen geben. Die haben irgendwo verborgen etwas eingenäht, einen Talisman, der sie schützen soll, damit sie nie vergessen, weil sie sagen, wenn ich den nicht dabei habe auf meiner Autofahrt, dann widerfährt mir Unglück. Ich brauche das. Menschen sind nicht anders geworden, sind immer noch die gleichen. Als ich einrückte am 28. August und eingekleidet wurde und am nächsten Morgen beim Waschen war, Soldatenart, der Oberkörper hinter das Wasser gehalten. Es ist neben mir ein Kamerad, dem hing an einem Kettchen so ein kleiner Marienthaler herunter.
Da frage ich ihn, was hast du denn da? Er sagte, ich glaube ja nicht daran. Aber meine Mutter hat gesagt, komm, häng ihn um. Das kann dein Lebensretter werden. Der Lebensretter, so ein kleines Ding. Heute, wie viel mehr damals, der Vater auch, sah das nicht. Er war nicht mehr Hauspriester. Und daraus erwuchs so viel Ungutes. Familienstreit, dauernd das Erfolgsstreben. Und äußerlich war ja alles in Ordnung. Denn als er auszog, hatte er Hunderte von Knechten, die ihm behilflich waren mit seinen 12 Söhnen, hätte er das gar nicht fertig gebracht. Allerdings so mächtig wie sein Bruder Esau war er noch nicht geworden. Der war ihm überlegen. Der kam ihm nämlich mit 400 Knechten entgegen, dort am Jabbok, den er hinüber musste. Aber es war ein stattlicher Reichtum, der sich da diesen Hunderten von Kamelen und Hunderten von Rindern, Schafen ansammelte. Und da musste er immer die Häupter zählen. Kapital, daher kommt unser Wort Kapital, Haupt, weil früher der Reichtum nach den Köpfen der Herden gezählt wurde. Das hat sich erhalten. Unser Kapital geht in jene, das Wort vom Kapital ging in jene Zeit zurück. Erstaunlicher Reichtum. Da gab er ihnen ihre Begehre, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Psalm 106, einer der Geschichtspsalmen, in dem die ganze Geschichte, die wunderbare Rettung Israels aus Ägypten, der Durchzug durch das Meer, der Durchzug durch den Jordan, die Besiegung von 7 mächtigen Königen dargestellt ist und die Untreue Israels. Aber sie warteten nicht auf seinen Rat. Genau das gleiche wie bei Jakob. Er wartete nicht auf den Rat, sondern handelt selber, dynamisch, vorwärts treibend. Da gab er ihnen ihre Begehre. Psalm 106, Vers 15. Wörtlich heißt es weiter, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Magerkeit der Seele. Wir finden heute so viele Menschen, die unter der Magerkeit ihrer Seele leiden. Da muss zu Hause möglichst schnell der Fernseher aufgedreht werden, um etwas hineinzufüllen. Da muss man möglichst schnell und möglichst weit eine Reise planen, weil man zu Hause nichts anfangen kann. Vor allen Dingen, man kann nichts mit den Seinen anfangen. Magerkeit der Seele. Das war auch bei Jakob der Fall. Wie soll da Gott fertig werden? Das war eine Lage, in die viele Menschen geraten. Auch ein Paulus im Rückblick auf sein Leben, dargestellt in Römer 7, einer Sackgasse, in der der natürliche Mensch kommt, wenn er selber versucht, vor Gott richtig zu stehen. Römer 7, bevor dann Römer 8 kommt, wo dargestellt wird, was Gott allein zu geben kann. Und Römer 7 endet ja mit dem erschütterten Ruf, Vers 24. Ich, elender Mensch. Elend, das ist ja das alte Wort für Ausland. Wer nicht daheim ist, der ist im Elend. Glücklich werden kann man nur, wo man daheim ist. Ich Ausländer, ich, der keine Heimat gefunden hat, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes, ich danke Gott durch Jesum Christum. Manche Handschriften haben hier das Wort Gnade. Wer wird mich erlösen? Es gibt drei Körperschaften, drei Leibe. Das ist der Leib der Sünde. Gemeint ist nicht der Leib, sondern die Körperschaft der Sünde. Wir sind alle hineingeboren in eine Körperschaft der Sünde. Das Zweite, die Körperschaft des Todes. Da ist auch nicht das persönliche Sterben gemeint, sondern wir sind alle hineingeboren in das Todeswesen. Und es gibt noch eine Körperschaft. Was ist das für eine Körperschaft? Alle Fragen, die wir an die Heilige Schrift haben, lösen sich nur in einem einzigen Wort. Jesus. Und wie heißt die Körperschaft Jesu? Die Gemeinde seines Leibes. Seines Soma. Und hier ist die Rede von einem Menschen, dem bewusst wird, ich bin hineingeboren in die Körperschaft des Todes und entrinne nicht. Und deshalb muss ich sündigen. Wir sündigen alle deshalb, weil wir sterben müssen. Und da soll schnell vorher noch etwas errungen und errafft werden, was das Sterben hinauszieht. Aber die letzte Not ist der Tod. Darum ist die Aufhebung des Todes eine Notwendigkeit, damit das Heil sich auswirkt. Wird das Gott fertig bringen? Doch. Er wird es fertig bringen. Im 1. Korinther, Kapitel 15 steht, wie heißt diese Stelle? Der letzte Feind, der aufgehoben wird, das ist der Tod. Und dann ist kein Feind mehr da. Und Gott wird sein, alles in allem. Das ist das Ziel Gottes. Und bevor das Ziel nicht erreicht ist, gibt es keine vollkommene Glückseligkeit. Bevor nicht alles, was der Tod errafft und in seine Krallen bekommen hat, wieder hergibt, bevor gibt es keine wahre Glückseligkeit. Der gläubige Geologe, Freiherr von Hühne, sein Name findet sich in vielen paläontologischen und geologischen Sammlungen. Er ist einer der bedeutendsten Geologen. Der sagt, das würde der Größe Gottes entsprechen, wenn er alle Wesen, von denen wir nur noch kärgliche Überreste finden, und zwar so riesige, zum Leben gar nicht mehr fähigen Wesen, mit einem faustgroßen Kopf und einem Körper so massig, dem sie sich kaum fortbewegen konnten, wenn nicht alle Wesen, auch diese Wesen, wieder zum Leben gebracht würden, hat der Mann eigentlich recht. Recht hat er nur, wenn es eine biblische Begründung dafür gibt. Gibt es eine biblische Begründung dafür? Doch, die steht in Römer 8. Und wie heißt sie? Ja, das kennen wir doch sicherlich. Das Seufzen der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Nun, das wäre eine Feststellung, die einleuchtet. Aber mit der Feststellung allein ist nichts geholfen. Mit Feststellungen kann man nicht helfen. Da muss ein wirksamer Weg der Hilfe gezeigt werden. Und wie heißt der? Denn auch die Kreatur wird frei werden, dass sie ein Stücklein vom Leben hat. Ja, so lesen wir. Aber was steht denn eigentlich dort? Sie wird frei werden. Wozu? zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir nehmen diese Worte gar nicht ernst genug. Gott sagt kein Wort, das er nicht auch so meint. Und wenn es so dasteht, dann muss ich zugeben, ja, ich verstehe das nicht, wie das Gott fertig bringt. Aber er wird es tun. Freiherr von Hühne sagt, ja, reicht denn dann die Erde aus, all diese Milliarden von Wesen zu beherbergen? Und er sagt, sicherlich, denn auf der neuen Erde gibt es kein Meer. Und das ist ja die größte Fläche auf der Erde. Nicht das Land ist die größte Fläche. Die größte Fläche ist das Wasser. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, und alles ein fruchtbares Gartenland geworden, nur noch von dem Regen, der von oben kommt, von dem Segen, der von oben kommt, lebend, wird es möglich sein, auf dieser riesigen Fläche all diese Geschöpfe zu beherbergen. Die hatten nämlich auch einmal Lebensfreude und lebten dauernd in Angst. Ich habe jetzt eine Wohnung, da sehe ich durch alle Fenster in einen schönen Blumengarten. Dafür sorgen meine Hausleute dafür, dass es dort blüht. Und da steht auch ein Vogelfutterhaus. Das ist meine größte Freude. Da sitze ich lieber davor als vor einem Fernseher. Da kommen von überall her, gebe ihnen allen einen Namen. Ein Rotkehlchen, das ist die Liesel, die ist so fleißig und spielt so schön. Und zwei Kohlmeisen kommen immer wieder. Und Spatzen kommen. Die Lage ist vollkommen verfahren. Und was sagt er? Ziehe wieder in deiner Väter Land und zu deiner Freundschaft. Ich will mit dir sein. Zurück. Wenn Gott spricht und ein neues schaffen will, dann ist das immer der gleiche Tenor, nämlich kehr um, geh zurück, geh dorthin, wo du abgewichen bist. Georg Steinberg in seinem kleinen Lichtlein, wunderbar in einem Beitrag, niedergelegt. Gott sagt immer, kehr um. Ein weiteres Vorankommen ist nur möglich, wenn du wieder umkehrst an den Punkt, wo du einmal gewesen bist. Gilt das heute auch noch? Oder gilt das nur für einen Jakob? Was steht im Kolosserbrief? Wie wir wandeln sollen. So wie ihr den Herrn Jesus angenommen habt, so wandelt in ihm. Wie nimmt man den Herrn Jesus an? Der Freiherr von Stein hatte einen Freund, der Freiherr von Garfeher, den Glauben, vernünftet man nicht ein, wie man eine Prise Schnupftabak einschnüpft, wenn man Schnupfen benehmen muss. Sondern man nimmt ihn an in tiefer innerer Zerbrochenheit. Lass dich zerbrechen, nachdem Vernünfteln und Schnupfen nichts geholfen hat. Wie nimmt man den Herrn Jesus an? Keiner nimmt ihn an, der nicht innerlich zerbrochen ist. Es geht nicht so, dass man sagt, nun, jetzt will ich einmal herumschauen, was Jesus zu bieten hat, was er für ein Modell anzubieten hat. Das war ja eine Zeit lang seine große Sprache unter den jungen Leuten. Was habt denn ihr für Modelle anzubieten? Ja, das heißt, für Lebensmodelle, für Lebenspraktiken. Was hat Jesus anzubieten? Hat er was anzubieten, was mir gefällt? Dann sage ich ja zu ihm. Wenn nicht, ja, dann müssen wir halt schauen, wie wir anders fertig werden. So nicht. Wie ihr den Herrn Jesus angenommen habt. Und man nimmt ihn nur an in tiefer Zerbrochenheit. Es geht zurück, bevor es vorwärts geht. Denn man muss wieder an den Punkt kommen, wo man abgewichen ist. Und darum, kehr um, geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Dort in Bethel, wo du ja den Stein selber gesalbt hast, wo ich dir zum ersten Mal erschienen bin, da ist dein Platz. Hätte Gott nicht gesprochen, es wäre weit nichts geschehen. Ziehe wieder in dein Land. Aller Neuanfang hängt davon ab, dass Gott das Schweigen bricht und wieder redet. Und er redet immer so, dass er sagt, kehr um an den Punkt, wo du abgewichen bist. Allerdings, diese Flucht, da sandte Jakob hin, Kapitel 31, Vers 4, und ließ rufen Rahel und Lea aufs Feld zu seiner Herde. Also jetzt zu sagen hatte, das konnte er nicht daheim sagen. Er musste laut sprechen, und da wären Ohren gewesen, die das nicht hören durften, was er sagte. Und sprach zu ihnen, ich sehe eures Vaters Angesicht, dass es nicht gegen mich ist wie gestern und ehegestern, aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisset, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Der hat mich getäuscht und nun wollen wir ihn verlassen. Und in dem Augenblick hat Gott alles so vorbereitet, dass die beiden Töchter Laban sagen, ja, du hast recht. Wir merken, wir sind in eine Lage gekommen, die ist menschlich aussichtslos. So kann es nicht weitergehen. Neid und Streit und Unmut und ungutes Wesen, wir müssen uns trennen. Und sie willigen ein. Zum ersten Mal sind sie alle einig. Das ist von Gott geschehen. Das können Menschen nicht machen. Dass Menschen einig werden, die in verfahrenen Verhältnissen leben, übersteigt die Kraft eines Menschen. Wenn da Gott nicht alles vorbereitet, dann ist es vergeblich. Das ist uns doch auch klar, was am 8., 9. und 10. November des letzten Jahres geschehen ist. Das ist doch nicht Menschentun gewesen, das war doch Gottes Handeln. Haben es die Menschen heute, es kommt ja bald wieder der 8., ein halbes Jahr später, morgen, glaube ich, ist der 8., genau vor einem halben Jahr war das, denkt man heute auch noch so, kann man vorstellen, dass damals viele Gott gedankt haben, auch viele, die im öffentlichen Leben standen, Kopfschüttel sagten, das kann nicht von uns sein, das ist Gottes Werk. Spricht man heute auch noch so? Was steht im Psalm 103? Vergiss nicht, was dir Gott Gutes getan hat. Das vergisst man so schnell. Merkwürdig. Was ein anderer uns angetan hat, das ist nach 20 Jahren unter Umständen noch lebendiger, wie es vor 20 Jahren war. Aber was Gott fort und fort tut, das vergisst man. Darum ist dieser Psalm 103 so sehr wichtig. Seele, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Das ist von Gott geschehen. Obwohl jetzt eine Lage, eine Flucht beginnt, auf der Jakobs Existenz gefährdet war. Denn kräftemäßig ist der nachjagende Laban überlegen. Und darum ist nicht Jakobs Bemühen das Rettende, sondern Gottes Reden. Er redet jetzt auch zu Laban, Kapitel 31, Vers 24. Am dritten Tag, Vers 22, ward Laban angesagt, dass Jakob geflohen war. Und er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach. 7 Tage reisen, wie schnell muss der Jakob gewandert sein, dass er 7 Tage reisen nachjagen muss, ohne die Last des Reichtums wie Jakob, da kam er nur langsam voran. Und er eilte ihn auf dem Berge Gilead. Und jetzt kommt eins von den großen Aber in der Heiligen Schrift. Er war gewillt, ihn mit Gewalt zurückzuholen und waren kräftemäßig überlegen. Aber Gott kam zu Laban. Welche Ehre für Laban. Nicht um Labans Willen, sondern um Jakobs Willen. Dem Syrer, also dem ganz Fremdgewordenen, im Traum des Nachts und sprach zu ihm, hüte dich, dass du mit Jakob nicht anders redest als freundlich. Und Laban nahte zu Jakob. Und er redete freundlich mit ihm. Aber 4 peinliche Fragen muss sich Jakob gefallen lassen. Und das ist immer eine peinliche Angelegenheit, wenn einer, der unter Gottes Segen steht, von einem Weltmenschen diese Fragen vorgelegt bekommt. Warum hast du das getan? Kennen wir diese Frage? An wen wurde sie auch gestellt? An Abraham. Und zwar der Weltbeherrscher Pharao. Abraham, warum hast du uns das getan und hast mich angelogen? Aufgrund deiner Lüge hätte ein Unglück geschehen können. Ein Unglück für mich und meine Leute. Du bist der Schuldige. Abraham, warum hast du uns das angetan? Diese Frage muss sich noch einer gefallen lassen. Nämlich Isaak von Abimelech, dem Philisterkönig. Warum hast du, der hat auch gelogen. Die gleiche Lüge wie sein Vater. Sagt, sie ist meine Schwester. Sie war gar nicht seine Schwester. Sie war gewiss verwandt mit ihm. Man hätte sagen können, es ist gar keine Lüge, es ist eine halbe Wahrheit. Aber Abimelech ist sehr empfindlich. Isaak, das passt nicht zu dir. Es ist immer schlimm, wenn Ungläubige zu gläubig sagen müssen, du, das passt nicht für dich. Warum hast du das getan? 2. Frage, warum hast du uns getäuscht? Dass ich ein Täuscher bin, ich, der Laban, das weiß ich ja, ich, der Syrer, bei uns ist ja das Gang und Gäbe, aber du kommst doch aus einem anderen Land, aus einer anderen Familie, warum hast du uns getäuscht? Die 3. Frage, warum bist du heimlich geflohen? Hättest du nicht zuerst mit mir reden sollen? Und Gründe vorbringen können, etwa mein Gott hat mir den Auftrag gegeben, wieder umzukehren. Denn in jener Zeit hütete man sich. Man hatte eine Scheu vor dem Numinosen, vor dem Nichterklärbaren. Wenn eine Gottheit sprach, dann wurde man sehr, sehr vorsichtig. Das ist ja heute längst vorbei, weil wir noch bewiesen haben, es gibt gar keinen Gott. Dabei ist der Beweis überhaupt noch nicht erbracht worden. Man sagt nur so. Aber das Sagen ist schon allein für die Menschen so tröstlich, dass sie ohne weiteres dem nachhängen. Warum bist du heimlich geflohen? Und die 4. Frage, das ist wohl die schlimmste. Wie heißt die? Warum hast du meine Götter gestohlen? Du redest doch von dem lebendigen Gott. Und nun sind alle meine Hausgötter, die in meinem Zelt herumstanden und die ich gebraucht habe, die sind weg. Du hast sie mir gestohlen. Hast du das überhaupt notwendig? Und da lässt sich
Jakob zu einer Rede hinreißen, die hätte übel ausgehen können. Bei wem sie gefunden werden, der soll sterben, sagt er vor allen Menschen. Und er hätte keine Möglichkeit gehabt, davon zurückzutreten. Und diese Götter hatte nicht er gestohlen, sondern seine nicht einmal eine der Mägde, sondern seine Lieblingsfrau Rahel. Aber die war sogar ihrem eigenen Vater überlegen. Mit einer List, die nur eine Frau erfinden kann, hat sie ihn abgehalten vor einer Leibesvisitation. Das ist im Sinnen Gottes schon damals vorhanden gewesen. Denn er sagt zu Abraham: Abraham, nimm deinen Sohn, gehe in das Land Moria, auf einen Berg, den ich dir zeigen werde, und opfere da selbst einen Kind. Wahrscheinlich der gleiche Platz, dem später Jesus gekreuzigt wurde, die Schäfstätte Golgatha. Gott bestimmt den Ort, wo geopfert werden soll. Georg Steinberger schreibt über dieses Wort in den kleinen Lichtlein, die ich immer noch empfehlen kann. Köstlich. Wenig von der christlichen Literatur sind so köstlich und unvergänglich wie Georg Steinbergers kleine Lichtlein. Du möchtest vielleicht auf dem Missionsberg opfern und bist bereit, durch das Wirken in der Mission für Gott Opfer zu bringen. Weißt du, ob das für dich der bestimmte Ort ist? Hat Gott nicht einen anderen Platz für dich bestimmt, wo du opfern sollst? In der Stille, durch deine Gebete, in der Familie, wo du deine Pflichten treu erfüllst, oder sonst an einem unbedeutenden Platz. Hüte dich, den Opferplatz selber zu erwählen. Gott kann allein zeigen, wo du deine Opfer zu bringen hast. Und er sagt zu dem einen, du sollst an diesem unbedeutenden Platz mir das Opfer bringen, das dir schwerfällt. Wer Gott Dank opfert, Psalm 51, der segnet mich. Gott wird dort gesegnet, wo ein Dankopfer gebracht wird. Und da zeigt Gott den Ort. Das kann der Tod eines Kindes sein. Das kann der Verlust einer Habe sein. Das kann die Auflösung von menschlichen Gemeinschaftsband sein. Das kann sonst irgendetwas. Bitter schmeckt der Kelch der Leiden, wenn ihn reicht der Brüderhand. Das gibt's auch. Dass man von Brüdern nicht mehr verstanden wird und sagen, sie haben mich alle verlassen, ich bin einsam. Das war der Ort, wo die ausreichende Gnade von 1. Korinther 13 wohl sich bewährte als die hindurchtragende Kraft. Es war ein halbheidnisches Geschehen dort auf dem Berge Gilead. Gut, dass es so vorüberging und dass Jakob weiterziehen konnte. Ein lieblicher Zug, Laban küsste seine beiden Töchter und ließ sie ziehen. Ja, mancher Vater muss seine Kinder ziehen lassen. Er hätte sie gerne bei sich gehabt, schon als Arbeitskraft. Aber Gott hat es anders gefügt. Und da war er so vorbereitet, hüte dich, dass du nicht anders redest als freundlich. Bis daher, ein weiter Weg, viele, viele Geschehnisse, die oftmals verzahnt ineinander greifen, sodass man nicht mehr unterscheiden kann, wo hört das Wirken der Menschen auf, wo geht Gottes Wirken an. Für den, der nur mit irdischen Augen schaut, für den, der hinter alles Geschehen schaut, ist aber kein einziger Zug unnötig, alles von Gott. Ihm deswegen allein die Ehre. Amen. Wir danken dir, o Gott und Vater, für dein Wirken, auch im Leben eines Jakob.
und wie du dein Geschehen bewusst und in Weisheit vorantreibst, damit die Lösungen zustande kommen, die notwendig sind, damit ein Werkzeug zubereitet wird. Wir danken dir für den ganzen Tag, für dein Wort von heute Morgen, für das Beisammensein heute Nachmittag und jetzt noch für dein Wort am Abend. Herr, behüte uns auch in dieser Nacht. Schenk Gnade für die kommenden Tage. Lass dir auch all unsere Lieben anbefohlen sein, besonders die zu leiden haben, ununterbrochen Schmerzen und die einen Weg gehen müssen, den sie lieber nicht gingen. Herr Jesus, sei bei ihnen. Lass dir alles anbefohlen sein, denn du allein vermagst, ans Ziel zu bringen. Amen.
Amen.